Natürlich bietet natürlich der Wein auch einen wahnsinnigen Facettenreichtum an Aromatik, der dir natürlich auch hilft, dein gegrilltes Food perfekt zu unterstützen.
Mehr Wein als Schein und Sekt statt Selters.
Wo gibt's das?
Na, bei uns beim VRM-Podcast Wein mal eins.
Was sind Zukunftsweine? Wie arbeitet ein Kellermeister? Wie wird man eigentlich Winzer?
Seid ihr neugierig? Dann hört doch mal rein.
Jeden Freitag, 16 Uhr.
Willkommen bei Wein mal eins. Es ist Freitagnachmittag, 16 Uhr. Tom, sonst stellst du mir ja immer Kochfragen, wie unsere Stammhörer natürlich wissen. Heute möchte ich mal von dir erfahren, wie oft du denn im Jahr grillst.
Naja, also im Sommer natürlich, wenn das Wetter schön ist, dann habe ich den Grill schon mal an.
Ja. Ah ja, das dachte ich mir schon. Also ein Warmgriller, abgeleitet vom Warmduscher. Dabei geht der Trend übrigens seit geraumer Zeit schon zum Ganzjahresgrillen, aber dazu später mehr.
Jetzt mach doch bitte um Himmels Willen nicht so, als würdest du bei Eis und Schnee auf der Terrasse stehen und die Würstchen da rösten, obwohl bei dem Weinentdecker weiß man ja nie so genau.
Ja, apropos, statistisch gesehen werfen die Deutschen durchschnittlich 13 Mal im Jahr Holz-, Gas- oder Elektrogrill an. 80% der Deutschen sagen, dass sie gerne grillen. Bei den Grillern liegt dabei mit 61% am liebsten die Bratwurst auf dem Rost. Auf dem Rost, Steaks folgen mit 45% und ich habe jetzt nochmal auch ein bisschen geguckt, kann man ja recherchetechnisch machen. Alleine für Soßen, Ketchup, Senf und Co. gibt man hierzulande 435 Millionen Euro im Lebensmitteleinzelhandel aus. Also,
boah, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja.
Und du bist natürlich auch wieder voll in der Statistik, denn 61% der Befragten sagen, ist gutes Wetter oder das gute Wetter ist der Anlass zum Grillen. Also bist du wieder voll im Trend.
An dem Moment stellt sich mir die Frage, wenn du jetzt die Kurve kriegen willst zu unserem Lieblingsthema, Stichwort ganz schön trockene Luft hier.
Ja, das ist relativ einfach, denn man muss nur mal schauen, was gerne dazu getrunken wird oder was man beim Grillen trinkt. Laut den Herstellern haben wir zum Beispiel 2021 im Schnitt 92 Liter Bier und 20 Liter Wein gekauft, also statistisch jeder von uns. Und davon wird sicherlich ein nicht unerheblicher Teil natürlich auch beim Grillen getrunken.
Ja gut, es kommt ja sicherlich auch drauf an, was auf den Rost kommt. Mhm. Also ich sag's jetzt mal so, so ein zarter, sanft gewürzter Fisch wird sich jetzt nicht mit einem schweren Rotwein aus dem Holz kombinieren lassen.
Ja, das hatten wir ja auch schon mal. Hast du auch wieder vollkommen recht. Man muss einfach festhalten, dass die Gerichte, die vom Grill kommen, per se durch Rauch und Würzung oftmals mehr Speed haben, als wenn man sie in der Pfanne gebraten hätte. Das ist einfach so. Wenn man aber ein paar Grundsätze beachtet, dann ist das alles auch eigentlich kein Hexenwerk.
Dann hau doch mal ein paar Tipps raus.
Also bei hellen Fleischsorten, Schwein, Geflügel, Kalb, würde ich immer zu einem Weißwein greifen. Da passen dann Burgunder, Riesling, Silvaner, Rosé und Blanc de Noir gehen natürlich auch. Letztere passen natürlich auch ganz gut in der Regel zu Fisch und Meeresgetier.
So, und jetzt lass mich raten, zu Lamm und Rind dann eher was Rotes, oder?
Ja, da hast du auch recht. Das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge erwähnt. Je nach Röstung und Würzung kann das dann auch schon kräftiger im Glas werden. Das Fleisch braucht dann einfach einen guten Gegenspieler. Und nochmal als Wiederholung, die Rotweine dürfen dabei sehr gerne angekühlt sein, weil das ist im Sommer, geht das ja ratzfatz.
Nichts ist schlimmer, liebe Hörerinnen und Hörer, als ein warmer Rotwein, dann auch bei Außentemperaturen von 30, 35 Grad. Ja. Wenn der Wein dann nochmal so die 24, 25 Grad Marke erreicht hat, Lecker. Ist das überhaupt gar kein Genuss mehr. Aber zum Glück haben wir zu all diesen Fragen heute wieder einen Fachmann im Studio.
Ja, und jetzt begrüßen wir daher Manuel Weyer von Culinary Art. Er ist Koch, Buchautor, Veranstalter von Grillkursen, also ein absoluter Fachmann der Thematik. Er hat viel mehr Ahnung und Erfahrung als wir, deswegen herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich heute hier sein darf.
Manuel, damit unsere Hörer mal so ein bisschen dich kennenlernen, sag doch mal 2, 3 Takte, wie alt bist du, was Stationen, Ausbildung, ja, so mal so eine kleine Vita.
Mein Name ist Manuel Weyer, ich bin jetzt knackige 40 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Mainz-Hechtsheim und betreibe dort die Manufaktur. Zu mir kann man sagen, dass ich schon sehr untriebig bin. Also ich rede ehrlich gesagt weniger gerne über mich. Viel mehr lasse ich tatsächlich dann auch das Essen oder das Grillgut sprechen oder auch natürlich die Gastfreundschaft bei uns im Lokal. Ich habe meine Lehre mehr oder weniger, ich wusste am Anfang nicht, was ich werden soll und habe dann mal so ein paar Ausflüge gemacht im technischen Zeichenbereich und war aber dann aber nichts. Und irgendwann, nachdem ich gar nicht mehr wusste, wo die Reise hingehen soll, kam dann meine Mutter auf die Idee und hat gesagt, pass auf, Jung, werd doch Koch. Und dann war ich natürlich erstmal ein bisschen verdutzt, hat aber den Hintergrund, ich habe schon von Kindesbeinen an immer schon am Herd gestanden und für mich damals war immer das Allergrößte, am Wochenende was für die Familie zuzubereiten. Der große Vorteil ist natürlich, die mussten das essen, was ich koche.
Ja, keiner kommt.
Der große Nachteil allerdings auch, keiner ist so ehrlich wie die Familie, wenn es nicht schmeckt. Ja? Also von daher war ich natürlich dort auch sehr motiviert und habe gedacht, ach, so Koch wäre doch schön und habe auch einen ganz tollen Ausbildungsberuf. Also ich bin gebürtiger Rheinländer, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt Düren, das ist in der Nähe von Köln. Und habe dort auch einen tollen, gutbürgerlichen Ausbildungsbetrieb erwischt, sage ich jetzt mal. Und habe dort meine Ausbildung als Koch absolviert und bin danach rumgewandert. Das heißt, die Stationen, die haben sich immer weiterentwickelt. Bin danach erstmal im Großraum bei uns geblieben. Und dann
aber das, war auch ein bisschen Ausland dabei, ne?
Ja, das kam ja dann später. Also also nach der Lehre, ich habe keine Ahnung gehabt, worauf ich mich da einlasse und habe das tatsächlich so ein bisschen auch auf mich wirken lassen. Ich habe nur immer gewusst, da gibt es noch mehr. Also ich habe jetzt viel gesehen, ich habe jetzt viel gemacht, habe auch eine sehr gute Prüfung gemacht, aber habe dann gedacht, okay, das kann ja noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und das Schöne ist ja, Kochen oder auch Wein ist wie Musik und Kunst, sie entwickelt sich immer weiter oder auch wie Mode. Das heißt, Stillstand ist ganz klar Rückstand und da war natürlich mein Ansatz dann auch, sich natürlich so schnell wie möglich dann auch weiterzuentwickeln. Dann hat man mal die ersten Ausflüge gehabt in Punkte-Restaurants oder auch besternte Restaurants, wo man dann sagt, okay, was
ist das? Unter anderem wo?
Unter anderem wo? Ich war dann nach der Lehre in Aachen im Quellenhof. Die hatten damals 15 Punkte im Gourmillot. War dann eine gewisse Zeit, bin dann anschließend auch 2004 nach der Bundeswehrzeit das erste Mal dann quasi auch hierzulande gewesen und habe dort bei Johann Lafer auf der Stromburg 2 Jahre gearbeitet. Und als ich mich dort beworben habe, da wusste ich ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Habe dann im Nachgang mitbekommen, dass er doch so einiges macht. Und fand das natürlich ganz großartig, hatte dort tolle Kollegen, tolle Küchenchefs und habe da natürlich dann auch sehr viel gelernt. Bin dann anschließend nochmal nach England geflogen, mit den privaten Reiseklamotten auf den Rücken geschnallt, die Messertasche und die Kochjacke auf den Bauch geschnallt. Bin vorher, 3 Wochen vorher, bin ich hingeflogen, bin in die Restaurants, wo ich rein wollte, unbedingt, das war dann...
Also gar keine Bewerbung geschrieben, sondern losgeflogen und bin hingegangen und wie der Tim Melzer mal, hallo, guten Tag.
Losgeflogen, sehr naiv auch und bin einfach in die Restaurants reingelaufen, habe natürlich schon auch ein bisschen geschaut, dass ich jetzt nicht mitten im Service komme, weil ansonsten hätte ich die Bewerbung auch gleich wieder mitnehmen können.
Mhm, okay.
Aber das war dann Tom Akins, The Cornuth und war das? War schon ganz spannend. Habe dort eine gewisse Zeit verlebt und war auch für mich sehr prägend, bin dann wieder nach Deutschland, habe dann im Schiffchen in Düsseldorf beim Monsieur Bourgueil gearbeitet und später dann habe ich noch in Heidelberg den Küchenmeister gemacht, weil ich gedacht habe, Schule, ich musst du schauen, dass du da auf jeden Fall auch alles das erreichen kannst oder möglich machst, was auch schulisch in der Ausbildung, gerade was Marketing, Rechnungswesen etc., was dir später mal hilft, dass ich das in der Tasche habe. Und dann bin ich dann wieder zum Herrn Lafer und habe dort dann für mehrere Jahre seine Kochschule geleitet.
Respekt. Das ist eine ganze Menge.
Ja. Also für jemand, der sagt, ich bin knappe 40 Jahre alt, ist das ja schon mal eine ganz schöne Zeitschiene, die du da hingelegt hast mit verschiedenen Stationen, gell?
Ja, aber ich denke, bei Köchen, die was auf sich halten, auch sich so für den Beruf engagieren und in den Beruf aufgehen, für die ist es ja nichts Ungewöhnliches, auch mal eine Wanderschaft anzutreten, umtriebig zu sein, immer auch mal wieder den Arbeitsplatz zu wechseln.
Nein, also grundsätzlich muss man sagen, so war es auf jeden Fall früher noch, dass man nicht fürs Gehalt arbeiten gegangen ist, sondern tatsächlich für die Vita und natürlich für das Know-how, was du da erlernen kannst. Ich meine, es ist ein großes Glück, was du hast, als junger Mensch, dass du erwachsene, gestandene Chefs über dir hast, die dann natürlich auch ihr Wissen an dich weitergeben. Ich kann mich noch an mein erstes Gehalt erinnern nach der Ausbildung. Das waren 950 Euro damals schon, ja, genau. Und damit bist du über die Runden gekommen. Du konntest zwar nichts ansparen, aber du wusstest ganz genau, hey, die Vita, die hilft dir natürlich weiter und du siehst natürlich viel und du kannst natürlich auch sehr viel erleben. Die Zeiten haben sich ja ein bisschen geändert, aber trotzdem finde ich, dass das immer noch sehr, sehr wichtig ist, gerade auch im Zeitalter der Globalisierung. Du kannst dich in den Flieger setzen und bist natürlich dann auch in wenigen Stunden in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, mit einer anderen Küche. Und das sind natürlich unschätzbare Impressionen, die du dann für dich selber auch adaptieren kannst. Das heißt, du lernst natürlich alles Gute kennen. Du lernst natürlich auch ein paar Sachen kennen, die dir vielleicht nicht so gefallen. Aber trotzdem lernt man natürlich aus allem. Und das formt dann letztendlich auch in dem Fall einen Koch.
Ja, Manuel, du hast schon gesagt, du bist in Mainz-Hechtsheim ansässig mit deinem Manufaktur. Wo genau findet man dich da und was war da vorher?
Also ich bin jetzt seit 2008 auch schon im Verlagswesen tätig und habe neben meiner Festanstellung in den verschiedenen Restaurants auch immer schon, sage ich jetzt mal, Foodstyling oder auch habe die Möglichkeit gehabt, Kochbücher zu machen. Das waren auch tolle Designbücher, die wir gemacht haben. Und die Firma grundsätzlich heißt Culinary Art. Manuel war ja Culinary Art. So, als wir dann nach Hechtsheim gegangen sind, wir wollten unbedingt nach Mainz, weil das natürlich eine unglaublich tolle Stadt ist, die so viele Möglichkeiten bietet, sodass wir gesagt haben, okay, wenn ich jetzt aber hier nach Mainz-Hechtsheim, ist ein bisschen Feldranlage, das ganze Culinary Art nenne, dann kommen die Hechtsheimer oder auch die Mainzer und sagen, was ist denn hier los? Ja, was möchte? Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann machen wir ein heiteres Wortspiel, dann machen wir die Manusfaktur. Manus für Manuel, ja. Und Manufaktur, es ist alles handgemacht, das heißt vom selbstgebackenen Brot bis hin zum Dessert, wir kaufen nichts zu, wir machen das alles aus reinem Handwerk heraus. Nicht nur, weil ich das gerne möchte, sondern ich kann auch nicht davon ausgehen, dass der Gast, der zu uns kommt, da kaufe ich irgendwo das Brot ein und schneide ihm das auf, dass der dann genauso eine Freude damit hat wie ich. Also von daher ist es schon das oberste Credo, alles aus Handarbeit selber zu machen mit besten Produkten. Und wie gesagt, uns findet man tatsächlich im alten Ortskern, ein bisschen außerhalb. Schöne Lage für Veranstaltungen. Wir bieten ein ganz besonderes Konzept, was uns natürlich dann auch ganz, ganz viele dieses gastronomische Spektrum einfach abzugreifen möglich macht.
Mhm. Was war denn vorher? Das haben wir gar nicht beantwortet. Das war ja was anderes.
Vorher war das eine Straußwirtschaft. Danach ist es umgewidmet worden und zu einer Gutsschenke mit Vollkonzession. Und so sind wir dann quasi 2018 durch Zufall darauf gestoßen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, du Schatz, das ist genau die Größe, die wir brauchen. Das ist genau der Standort, den wir brauchen, um dieses Konzept, was wir uns wünschen, für uns und für die Gäste einfach möglich zu machen.
Das Restaurant hast ja nur in Anführungszeichen an 4 Tagen im Monat geöffnet. Dort bietest du aber auch Grillkurse und hast ja auch immer auch das ein oder andere Projekt am Start. Wie kam es denn zu diesem doch sehr ungewöhnlichen Konzept?
Dadurch, dass ich 2008 schon angefangen habe, Bücher zu machen, habe ich dann 2015 gesagt zu meiner Frau, du Schatz, ich mache mich selbstständig. Wir machen erstmal Events, wir machen Grillkurse, wir machen Kochkurse und natürlich auch das Bereich im Verlagswesen, eigene Kochbücher, Grillbücher. Das lief da schon. Dann habe ich natürlich auch gesagt, okay, jetzt haben wir diesen Standort. Wenn ich aber jetzt tatsächlich einen Vollzeit-Gastronomiebetrieb daraus mache, dann schneide ich mir diese funktionierenden Säulen einfach ab. Und dann habe ich gesagt, nee, pass auf, wir machen das anders. Wir wünschen uns eine sehr individuelle Gastronomie. Das heißt, wir betreiben von Donnerstag bis Sonntags einmal im Monat das Restaurant und haben darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, Grillkurse anzubieten, geschlossene Veranstaltungen anzubieten. Uns ist wichtig, dass der Gast sich wie in einem Wohnzimmer einfach wohl bei uns fühlt. Und wenn dann quasi die Manufaktur geschlossen hat, bin ich dann tatsächlich dann wieder im Studio und wir generieren Food-Content, machen für Magazine, Zeitschriften, Food-Strecken, auch natürlich dann wieder Grillbücher. Also unser Tag ist tatsächlich oder unsere Monate sind tatsächlich sehr ausgefüllt, aber das liegt natürlich an diesem sehr flexiblen und sehr kreativen Konzept, was sehr schön ist, natürlich auch ein bisschen Individualität und auch Kraft braucht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, man fährt nie ein. Das heißt, es ist kein 0815-Job, wo man sagt, okay, ich arbeite jetzt von Montag bis Freitag und Samstag und Sonntag machen wir was anderes. Sondern du stellst dich halt jedes Mal wieder auf den Gast neu ein. Du betreibst ein Restaurant, dann hast du wieder eine Veranstaltung. Es ist sehr facettenreich und das, glaube ich, ist auch das.
Brauchst du ein bisschen die Abwechslung auch.
Ich brauche die Abwechslung. Also wenn wir nach dieser Woche das Restaurant Restaurant schließen, dann freue ich mich, dass ich mich im nächsten Monat wieder saisonal auf neue Produkte, eine neue Speisekarte einlassen kann und wenn ich dann wieder was anderes kochen darf, also so wie früher, dass man monatelang die gleiche Karte kocht, das wäre für mich unvorstellbar.
Ja, bist aber schon ziemlich gut rheinhessisch, weil du bist auch so ein bisschen der Untertreiber. Das muss man sagen. Bei uns in Rheinhessen sagt man ja, wir Strunse, wir Hund, das passt zu dir, weil du bist ja eigentlich Bestseller-Autor bei den Grillbüchern. Stopp, ich komme noch weiter, du holst schon Luft. Du hast ja schon einen ganz schönen Namen gemacht. Du machst das ja für eine namhafte amerikanische Firma.
Mit deutschem Namen.
Mit deutschem Namen. Und wie hat sich denn die Leidenschaft dieses Form des Garens bei dir entwickelt? Weil das ist ja für einen Koch, der an einem Herd steht, etwas ungewöhnliche Garart, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, also vorab muss ich einen sagen, nur weil man gestern gut gekocht hat, heißt das noch lange nicht, dass man sich heute darauf ausruhen darf. Mhm. Das heißt, jeder Tag bietet dir so viele neue Möglichkeiten und das, was gestern war, ist gestern und du musst dich jedes Mal einfach neu fokussieren. Und tatsächlich ist das Thema Grillen immer schon Bestandteil in der gehobenen Küche gewesen, dass du entweder geräuchert hast oder auch mit der Grillpfanne oder mit geschlossenen Grillsystemen gearbeitet hast. Aber es ist natürlich schon eine ganz eigene Gartechnik und auch ich musste mich da, da gab es ein Zufallprojekt und da wurde gefragt, hey Manu, willst du das machen, willst du ein Grillbuch machen? Ich habe bis dato noch nie ein Grillbuch gemacht und ich habe natürlich gesagt, na klar, mache ich das, selbstverständlich, mit dem Know-how aus der Küche. Und dann war das aber tatsächlich so, dass ich im Studio stand und hatte einen Elektrogrill neben dem Herd stehen und ich glaube, mein wichtigstes Unterziel, was ich damals hatte, das war ein Löffelrücken und ein Bunsenbrenner. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum. Ganz einfach, mit dem Bunsenbrenner habe ich den Löffelrücken erhitzt und habe damit dann das Branding auf den Fisch oder auf den Fleisch gemacht. Sah top aus. Rezeptorisch kannst du das dann natürlich noch aufgrund der Garprozesse und aufgrund deiner Erfahrung angleichen, aber ich hatte wenig Erfahrung. Und dann habe ich aber gedacht, okay, das ist aber schon nicht das Gelbe vom Ei. Bin dann auch noch mal ein halbes Jahr in eine Grillschule gewesen, wo ich dann tatsächlich dieses Verständnis auch dafür entwickelt habe. Und heute kann ich euch sagen, es gibt 2, 3 kleine grundregelnde Techniken. Wenn du die beherrschst, dann beherrschst du auch deinen Grill. Bin dann jetzt auch schon einige Jahre über den Verlag, wo wir auch verschiedene Bücher umgesetzt haben, dann auch wieder zu Weber zurück, also Weber Grill Deutschland. Dann hieß es, hey, Manu, pass auf, wir würden gerne ein Pilotprojekt starten. Das ist dann tatsächlich auch Webers Gasgrillbibel gewesen. Und dann entweder es wird was und wenn es nichts wird, dann war es das erste und das letzte Mal, dass wir hier im deutschsprachigen Raum ein Buch gemacht haben. Und dann hat sich natürlich, also mein Ehrgeiz war natürlich gepackt und habe ich gesagt, okay, wir machen eins in die heutige Zeit. Man muss dazu sagen, es gibt einen Autor aus Amerika, der Jamie Pervens, das ist der Urvater der Weber-Grillbibeln und der hat dieses Buch zu einer Zeit geschrieben, wo wir hier in Deutschland absolut noch in den Kinderschuhen standen und zu den Steak- und Würstchen-Grillern gehörten, so wie das eben auch so schön gesagt hast. Und der hat natürlich ein tolles Standardwerk gemacht, was es damals noch nicht gab. Heute ist der Markt natürlich enger gerutscht oder enger zusammengerutscht. Und jetzt liegt es natürlich an uns, einfach die Moderne, die Leichtigkeit neben natürlich einem Steak, einem Würstchen auch die vegane, vegetarische Variante mit einzubringen. Es wird auf einem Grill gebacken, es wird gekocht, es wird geschmort im Dutch Oven. Also diese Garmethode des Grillens, man verlagert quasi den Genuss aus der Küche nach draußen, auch Outdoor-Küchen, die erleben ja einen wahnsinnigen Boom und verlebt dort dann schön unter strahlendem Sonnenschein eine fantastische Zeit mit seinen Liebsten um sich rum.
Wie gehst du denn an so ein Buchprojekt ran? Also wie näherst du der Sache? Gibt's da, guckst du da auch nach Trends?
Natürlich, Trends sind ganz, ganz wichtig. Also ich sag mal so, Social Media bietet uns natürlich eine Fülle von Trends, wobei die dann auch, sag ich mal, zum Teil möglich sind und zum Teil nicht möglich sind. Es muss ja auch immer, sage ich jetzt mal, für einen Zuhause auch realisierbar sein. Ich denke, das Geheimnis liegt daran, mit Hunger an die Sache ranzugehen. Also wenn du satt bist und gerade gut gegessen hast, dann bist du wenig kreativ und und auch vielleicht hast du dann diese letzten 10% nicht, was die Nuancen einfach oder auch das Zusammenspiel in Aromatik mit Kräutern, mit Gewürzen zum Tragen kommt. Das fehlt, wenn du einfach satt bist und wenn du so ein leichtes Hungergefühl hast und guckst nach draußen und denkst dir, ach, jetzt haben wir die Saison und das könnten wir doch machen und das habe ich schon lange nicht mehr gegessen und lass uns das doch auf den Grill übertragen. Und dann fängt man einfach an.
Sehr gut. Aber die Trendfrage, was ist denn gerade trendy? Weil du hast ja schon gesagt, es ist ja auch eine Entwicklung bei den Grillgeschichten. Da kam ja immer ein bisschen was dazu. Man kann smoken, man kann es mit extrem hoher Hitze mit einem Beefer machen oder sonst wie. Aber was ist denn gerade aktuell so der Trend in der Grillszene für dich?
Also ich denke mal, ganz klar ist ein Trend Nachhaltigkeit und auch das Bewusstsein für ein qualitativ hochwertiges Produkt. Weil wenn ich, sage ich jetzt mal, ein Steak habe, was vielleicht ein bisschen günstiger war und ich das auf den Grill mit den gleichen Techniken, Garprozessen zubereite, dann kann ich natürlich nicht das große Halleluja erwarten, wenn ich das danach auf dem Teller liegen habe. Also Nachhaltigkeit und ein gutes Lebensmittel ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und dann natürlich auch der Gasgrill ist, denke ich mal, schon, was die Grilltypen anbelangt, ganz, ganz wichtig. Holzkohle geht so ein bisschen zurück, Elektrogrill ist ein bisschen auf dem Vormarsch und dann haben wir natürlich auch immer noch, sag ich jetzt mal, so ein Pelletgrill oder auch so eine Räuchertonne, die dann für, sag ich jetzt mal, vielleicht noch 10% eine Rolle spielen, weil das natürlich dann auch wieder durch das Smoken du mit einer ganz anderen Aromatik oder das ist eine ganz andere Zubereitung, wo du low and slow auf einen langen Zeitraum mit einem schön ummantelten Rauch dein Grillgut, wie zum Beispiel einen Brisket oder auch Ribs, zubereitest. Also da würde ich schon sagen, Plancha ist natürlich noch so ein Thema, unkompliziert. Eine übersichtliche Zutatenliste ist wichtig. Und
von den Produkten, also vegetarisch?
Ja, ich denke, vegetarisch sind wir da ganz klar jahreszeitlich abhängig. Also es macht natürlich keinen Sinn, im November oder Ende November, auch wenn es den Spargel gibt, einen Spargel zu grillen. Mhm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Wenn es jetzt wieder losgeht, jetzt den ersten Bärlauch, den habe ich schon gesehen, jetzt haben wir März, Mai, geht's weiter. Dann haben wir natürlich auch dieses ganze Portfolio, was uns der Frühling zu bieten hat. Also ich denke schon, diese Regionalität und auch dieses Jahreszeitliche, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir natürlich auch bei uns in der Manufaktur berücksichtigen. Das heißt, eine Woche vorher, bevor wir mit dem Restaurant starten, wird die Speisekarte veröffentlicht. So weiß ich natürlich auch ganz klar, welche Produkte gibt es, in welcher Qualität und wann sind beispielsweise über dem Feld die Erdbeeren reif, die ich mir dann holen kann. Also, ja.
Du hast eben gerade gesagt, eigentlich muss man drei grundlegende Dinge beachten und dann kann man beim Grillen schon gar nicht so sehr viel falsch machen. Was sind das denn für drei grundlegende Dinge? Frische Produkte oder gute Produkte?
Also gute Produkte ist natürlich das eine. Aha. Dann, ich glaube, Geduld ist das Wichtigste, weil wenn du, also Grillen mit Deckel ist natürlich auch nicht zu verachten, aber wenn du immer wieder den Deckel aufmachst, die Hitze geht weg, dann hast du natürlich, unterbrichst du jedes Mal den Garprozess. Das ist ähnlich wie wenn du die Backofentüre aufmachst, auf, zu, die Hitze geht weg, muss nachgeheizt werden. Ähnlich verhält sich das auch mit der Holzkohle oder auch natürlich mit der Hitze unterm Deckel beim Gasgrill.
Also Deckel auf.
Deckel zu.
Deckel zu.
Ja, so okay. Möglich.
Nein, Deckel wie zu, damit das System okay. Geschlossen bleibt und die Hitze nicht weggeht. Also Geduld, hat er ja gesagt.
Genau.
Das ist das Thema.
Okay. Die Monate Mai bis September sind ja wahrscheinlich die Monate, in denen am meisten gegrillt wird. Nehme ich jetzt einfach mal an. Laut Statistiken, die man im Internet finden kann, werfen aber mittlerweile über 40% der Menschen hier bei uns in Deutschland auch den Grill ganzjährig an. Wie ist das zu erklären, beziehungsweise wo liegt denn da die Faszination, auch außerhalb dieser warmen Zeit zu grillen?
Also ich glaube, die Faszination, also auch im Winter zu grillen, zu dieser besonderen Jahreszeit, ist natürlich A, die Röstaromen, die ich natürlich generieren kann, wenn ich jetzt beispielsweise auch mal einen Rotkohl grille oder einen Weißkohl grille oder von mir aus auch einen Grünkohl grille und natürlich auch die Geselligkeit. Ich glaube, gerade im Winter, die Tage sind ein bisschen kürzer, aber wenn ich mir da eine Feuerstelle herrichte, eine schöne Atmosphäre schaffe und dann natürlich auch, wenn ich nur 2 oder 3 Stunden nach draußen gehe, auch wenn es vielleicht kalt ist, aber das einfach mal wahrzunehmen, mitzunehmen, man kann sich ja dann dort wieder treffen.
Ist Klima auch zu spüren.
Ja, oder? Natürlich.
Das Wetter zu spüren.
Ein schönes Glas Wein dazu und es brutzelt was und es riecht was und schon fühlt man sich wohl und nach dieser gewissen Zeit geht man dann wieder rein und ist aufgewärmt und freut sich.
Ja, also ein Bekannter von uns, der Gerhard Pfahl, den hatten wir ja auch hier schon als Studiogast gehabt, die treffen sich immer an Silvester mit ein paar Paaren und die grillen jedes Jahr an Silvester, grillen die quasi ins neue Jahr rein. Das ist sehr, sehr gesellig, sagt er. Und gerade wenn es dann so ein bisschen knackig kalt ist, macht das besonders viel Spaß.
Ja, das tatsächlich haben wir auch gemacht. Also wir haben uns dann auch getroffen mit 12 bis 16 Leuten. Und dann haben wir dann angefangen vorzubereiten. Ab 18 Uhr sind wir dann nach draußen und haben dann nacheinander Gang für Gang uns gegrillt. Und es war Absolut großartig. Wir sind dann morgens um 5:30 sind wir rein.
Oh, Respekt.
Dann gab's
rund um
dann
die
noch,
Uhr
ja, natürlich, dann gab es dann noch ein kleines Glas Rotwein. Und
am Ende gab es ein Glas Wein, zwischendrin nicht.
Selbstverständlich, aber klar. Aber man muss natürlich noch, das Wichtigste beim Wintergrillen ist tatsächlich, dass man auch für ausreichend Licht sorgt, weil wenn es dann schon mal dunkler wird und man nicht mehr ganz so genau sieht, was man auf dem Grill liegen hat, dann hat man damit auch nicht so viel Freude.
Okay. Hast du denn für unsere Hörer, die sich ganz aktuell für die jetzt beginnende Saison einen Grill zulegen wollen, mal so ein paar grundlegende Tipps?
Da geht es nicht um Fabrikate.
Ja, nee, ich sag mal so, der Markt ist ja, der ist ja voll. Also grundsätzlich ist es wie beim Autokaufen auch. Das hat was mit dem persönlichen Geschmack zu tun. Es hat was mit dem Grillverhalten zu tun. Also man kann jetzt nicht sagen, du bist jetzt der Gasgrilltyp, du bist jetzt der Holzkohletyp, du bist der Pelletgrilltyp, weil das fängt ja schon an, wie oft grillst du, wann grillst du, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn kleine Kinder mit dabei sind, dann wirst du
Sicherheit,
Sicherheit natürlich, aber da achten die Eltern schon drauf. Wir haben selber zwei kleine Kinder, das passt schon. Aber dann habe ich wahrscheinlich, oder wenn ich nur einen Balkon habe, dann habe ich wahrscheinlich nicht den Monster-Pellet-Grill auf dem Balkon stehen. Die Nachbarn werden es dir danken, wenn es dann mal 12 Stunden durchraucht. Also ich sag mal so, man kann so ein paar Parameter klar machen. Das heißt, wie oft grill ich, wie schnell muss es sein? Der Trend geht ganz klar zum Zweitgrill. Das heißt, beim Holzkohlegrill bin ich natürlich von der Holzkohle, was das direkte Grillen anbelangt, ein bisschen flotter unterwegs. Aber kann natürlich dann auch so diese ganz klassischen Dinge, die man heute so auf dem Grill macht, so Spare Ribs, Pulled Pork und ein Brisket oder mal einen Schmorbraten oder beziehungsweise ein ganzes Händel oder sowas, kann man auf dem Holzkohlegrill super machen, aber genauso auf dem Gasgrill. Also es ist wirklich eine ganz individuelle Geschmackssache.
Ja, Stichwort Tipps, Manuel, da habe ich dann auch noch eine Frage. Und zwar, wie suchst du denn die Getränke für einen Grillkurs aus? Dann vielleicht auch hier den Augenmerk so ein bisschen auf den Wein.
Also bei der Getränkeauswahl, da sind wir natürlich auch immer so ein bisschen orientiert an dem, was es zu essen gibt. Alles, was vom Grill kommt, hat natürlich grundsätzlich schon mal eine stärkere Aromatik der Röstaromen. Wenn Rauch mit im Spiel ist, dann wird es natürlich noch interessanter. Früher hat man ja auch das obligatorische Bier über das Fleisch gegossen zum Ablöschen.
Das ist ein No-Go, oder?
Das ist ein, ja, also es ist natürlich für den Poser-Griller ist das natürlich klasse, ja. Ja, weil es raucht natürlich.
Aber ich habe mal gehört, es sei ein No-Go, also das macht man gar nicht.
Nein, man versaut sich, also man löscht die Glut, wenn es beim Holzkohle ist, wenn es beim Gasgrill ist, versaut man sich den Gasgrill und man löst ja eigentlich wieder diese wunderbare Kruste, welche man sich mühevoll erarbeitet hat, auf dem Grillgurt wieder ab. Also das mit dem Ablöschen, wie gesagt, das ist eine nette Show. Wenn du nichts mehr zu grillen hast, dann kippst es mal rein, aber ansonsten bringt das gar nichts. Ja. Und natürlich bietet natürlich der Wein auch einen wahnsinnigen Facettenreichtum an Aromatik, der dir natürlich auch hilft, dein gegrilltes Food perfekt zu unterstützen.
Und gehst du da auch mal gewagte Wege, also wo du sagst, ich mache mal einen lieblichen Wein zu einem sehr röstigen oder zu Rips oder scharfen Rips oder sonst
wie? Selbstverständlich. Also diese ganz klassische Einteilung, wie sie man früher hatte, würde ich jetzt sagen, also dass man roten Wein zu rotem Fleisch und weißer Wein zu weißem Fleisch oder zu Fisch oder Gemüse trinkt, das hat sich schon auch ein bisschen überholt, weil natürlich auch die Winzer immer modern werden, auch das Geschmacksbild sich auch weiterentwickelt und sich dadurch natürlich auch so ein bisschen ändert. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mal auf, wenn ich jetzt ein schönes Maishähnchen habe und habe eine schöne Pflaumensoße drüber, so ein bisschen asiatisch mit ein bisschen Ingwer und ein bisschen Chili und dazu passt natürlich auch ein schöner Rosé oder auch ein schöner, lieblicher Weißwein. Und wie du es eben auch gesagt hast, also ein Rotwein bei 30 Grad, 24 Grad temperiert zu trinken, macht wenig Sinn, weil natürlich der wird dich umhauen, ja, bei diesen Temperaturen. Deswegen, wenn der schön gekühlt ist, das tut dem Wein nichts Schlechtes.
Und aus deiner Erfahrung, gibt es denn Paarungen, die gar nicht zueinander passen, wo du gesagt hast, das habe ich ausprobiert und das geht gar nicht? Also No-Gos sozusagen?
Ein persönliches No-Go gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt nur schmeckt oder schmeckt nicht. Das hat immer was mit der persönlichen Befindlichkeit zu tun, mit dem Anlass, fühle ich mich wohl. Und wenn du dich wohlfühlst und es schmeckt, dann trinkst du eigentlich fast alles. Wenn du dich natürlich auf ein schönes, spezielles Menü konzentrierst, brauchst du natürlich auch spezielle Weine, die dann natürlich dieses Menü untermalen und auch unterstützen. Und ich glaube, ansonsten, wenn du jetzt eine Sommerparty machst und jemand schenkt einen schönen Weißburgunder aus, einen Grauburgunder aus, von mir aus ein Rosé oder man startet mit einem tollen Riesling-Sekt, dann wirst du den auch genießen.
Manuel, du hast gesagt, du bist ein sehr umtriebiger Mensch, freust dich immer auch auf was Neues. Stillstand ist Rückschritt. Was hast du denn im Moment so in der Pipeline? An was tüftelst du gerade? Gibt's was Neues bei euch?
Also aktuell gibt es natürlich, es gibt immer was Neues. Das Rad dreht sich immer weiter und jetzt tatsächlich Anfang Mitte April erscheint unser neues Buch oder mein neues Buch und zwar ist das Grillen auf dem Balkon. Ist insofern spannend, weil wir sehr nachhaltig unterwegs sind, grillen mit wenig Zutaten und natürlich auch in der übersichtlichen Zeit. Und das Schöne daran ist, also wir sind sehr gut equipped. Wir haben einige Grills in verschiedenen Größen, Formen und Variationen. Aber manchmal hat man ja doch vielleicht nur ein oder zwei Grills zu Hause, die vielleicht eventuell sogar noch eine kleinere Grillfläche haben. Und da ist dieses Buch natürlich perfekt geeignet. Und
es geht natürlich auch für kleinere Personen, also ja, für zwei Leute.
Für zwei bis vier Personen.
Oder alleine mal vielleicht den Grill anschmeißen,
so ja, ist gedacht. Ja, genau. Oder? Und wenn du dann tatsächlich nur so einen kleinen Grill hast und es melden sich dann doch mal 6 bis 8 Personen an, dann gibt es auch noch ein schönes Zeitmanagement. Wie organisiere ich mich? Wie kann ich das vorbereiten? Alles wieder natürlich inhaltlich ganz toll aufgearbeitet. Und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf. Und das Herbstprojekt steht auch schon fest.
Oh, cool. Prima. Aber das dürfen wir noch nicht nennen, oder?
Nee.
Okay. Ach so, okay. Viel, ja, okay.
Schade eigentlich.
Bevor wir jetzt zum Ende des Interviews kommen, du hast schon so ein paar Sachen schon gesagt, regional, saisonal. Auf was sollten unsere Hörer denn beim Einkauf von Fleisch, Wurst, Fisch, Gemüse und Co. achten?
Also ganz klar ist natürlich Regionalität, bietet natürlich immer die beste Frische zum angemessensten Preis, das muss man ganz klar sagen. Bei der Fleischvariante kann man da hier und da mal eine Ausnahme machen, weil es gibt auch sehr gute nachhaltige Erzeugnisse aus dem Ausland. Natürlich da auch immer besonders das Augenmerk auf gut marmoriertes Fleisch legen, weil ein gut marmoriertes Fleisch, das signalisiert dir einfach auch eine sehr hohe Qualität. Weidezucht ist natürlich wichtig, langsam gewachsen ist wichtig und Nachhaltigkeit ist die oberste Priorität. Beim Fisch, da kann ich euch auf jeden Fall einen Tipp geben.
Oh, ja.
Kauft die Fische am besten im Ganzen. Weil dann könnt ihr noch am ehesten, gerade auch in der Fischtheke, bestimmen, ist der Fisch noch top in dem Moment. Ihr dürft ja nicht drüber greifen und sagen, zeig mir mal, ich möchte mal draufdrücken. Mhm. Aber einfach mal auf den Fisch draufdrücken lassen von der Verkäuferin, wenn das Fleisch wieder zurückkommt oder das wieder zurückfedert, dann wisst ihr, der ist noch top. Weil ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn du schon mal einen Fisch gekauft hast oder Fischfilets gekauft hast und der ist ja gekühlt auf Eis, das heißt, er riecht schon mal nicht. Aber wenn du den natürlich dann von deinem 1 Grad Eisbett runternimmst und zu Hause außer deinen Kühlschrank liegst bei 3 bis 4 Grad und du das Paket aufmachst, denkst du, oh, der fischelt aber schon. Also Fisch darf niemals nach Fisch riechen, sondern er sollte immer entweder neutral oder nach Meer riechen. Dann ist er wirklich ganz, ganz großartig.
Okay, das ist mal interessant, ja.
Guter Tipp. So, jetzt kommen wir, Tom.
Zur Schnellantwortrunde. Lieber Manuel, du bist ja ein spontaner Mensch. Fangen wir mal an. Lieblingsrebsorte?
Grauburgunder.
Lieblingsweinort? Du warst ja ein bisschen auf der Welt unterwegs. Ich bin jetzt mal gespannt. Ah, da gibt es ja auch noch was, das haben wir noch gar nicht beleuchtet. Ich bin mal gespannt, wenn die Antwort jetzt kommt, die ich mir vorstelle. Aber
Lieblingsweinort ist für mich tatsächlich, das liegt aber einfach auf dieser, auf der jahrelangen Verbundenheit, ist tatsächlich die Nahe. Wir haben da viele Jahre gelebt und sehr, sehr viel Zeit verbracht, ganz tolle Menschen kennengelernt, zu denen wir auch immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt haben. Wir auch ab und zu nochmal dort sind. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Region. Also gefällt mir sehr gut.
Kann ich nur unterstreichen. Nahe Wein, tolle Gegend, tolle Winzer, tolle Weine. Prima. Lieblingsspeise für den Koch, jetzt interessant.
Je nachdem, worauf man Lust hat.
Okay. Ja, das war auch nicht schlecht.
Ja, gut. Ich hab, aber eins vorab, also wenn ihr jetzt ein Wiener Schnitzel vorbereitet habt mit Bratkartoffeln, dafür würde ich auch nachts aufstehen.
Okay. Das klingt gut. Ich habe bei Lieblingsweinort ja auch so ein bisschen geliebäugelt, weil ich weiß ja, dass deine Frau aus der Steiermark stammt.
Genau.
Und habe jetzt gedacht, du würdest jetzt sagen Klösch oder sonst wie. Da gibt es ja auch ein paar herausragende und ihr seid ja auch öfter mal in der österreichischen Heimat,
oder? Ja, absolut. Aber wenn ich, also die Frage war ja, was ist dein Lieblingsweinort? Grundsätzlich überall da, wo es guten Wein gibt. Ja, wo man sich zu Hause fühlt und wo man auch die Verbundenheit generieren kann. Und aber wie gesagt, jede Weinregion hat was für sich. Rheinhessen ist wunderbar, Rheingau ist sehr schön. Also
wir leben hier schon sehr schön zentral mit den
umliegenden. Ja, fantastisch, fantastisch. Ja.
Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Weinsinn!
Ja, liebe Weinfreunde, im Weinsinn der Woche haben wir jetzt einen 2022er Muscateller Kabinett vom Weingut Kartäuserhof aus Mainz. Warum wir den Kartäuserhof haben, das sagt uns der Manuel gleich nochmal. Ich wollte mal so ein bisschen auf die Geschichte des Kartäuserhofes eingehen und diesmal wieder sensationell, denn 1421 wurde der Grundstein durch Mönche des Kartäuserordens gelegt.
In den 1930er Jahren ging der Besitz an die Familie Meyer über, die auch heute noch das Weingut führt. Interessant ist, dass die Inhaber auch auf der hessischen Seite noch Grundbesitz haben und somit Wein aus zwei renommierten Anbaugebieten anbieten können.
Genau, Manuel. Firmiert wird unter Meyer und Meyer die zwei. Und du kannst uns bestimmt erklären, warum das so ist.
Ja, genau. Also wir sind mit der Manufaktur im ehemaligen Aussiedlerhof. Und dadurch, dass die Familie Meyer in Rheinhessen und im Rheingau Rebfläche haben, haben die natürlich quasi auch dann zwei Namen. Das ist einmal die zwei und einfach mal Meyer und Meyer. Und aus der Geschichte ist es so, nagel mich bitte nicht fest, der Urgroßvater, der hatte
auf der hessischen,
genau, auf der hessischen Seite,
in Schierstein, glaube ich.
Genau, in Schierstein, hatte Rebfläche und hat aber gleichzeitig auch Kartoffeln und Milchvieh im Portfolio. Der Kartäuserhof ist dann geteilt worden und ist ihm dann auch angeboten worden, die eine Hälfte, und ist dann quasi auch auf der, ja, Mainzer Seite rübergekommen und hat dann am Anfang noch weiter Milchvieh gehabt und Milchviehbetrieb gehabt und hat aber dann weiter auch Ackerbau gemacht, und so sind dann auch noch weitere Rebflächen dazugekommen. Also eine absolute Besonderheit des Weinguts im Rheinhessischen und im Rheingau, einfach fantastische Weine machen zu können.
Ja, und ich glaube, es sind insgesamt 40 Hektar. Gell?
40 Hektar, ja, so ist es, ja, genau.
Also danke für den Tipp. Lieber Tom, aber jetzt ist trockene Luft.
Ich wollte sagen, ja.
Wir stoßen mal an.
Erstmal stoßen wir an.
Ja, unbedingt.
Sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohl. Und dann riechen wir mal ins Glas rein.
Boah, ich liebe einfach Bouquet-Weinsorten und Kabbis. Da habe ich heute sozusagen doppeltes Glück.
Tom, ja, riech mal. Ja, und wir haben hier einen wirklich tollen Vertreter dieser Rebsorte. Das muss man auch mal sagen. Sehr würzig, muskatisch.
Zitrus. Aber auch eine Frische hat er.
Da kommt eine Frische aus dem Glas raus. Passt jetzt auch gerade gut in den Frühling rein.
Ja, mich hat tatsächlich auch ein bisschen grüne Apfel. Sehr frisch und spritzig. Man könnte sogar werbetechnisch sagen, der Sommer im Glas. Und der ist unwahrscheinlich vielschichtig. Also man hat auch weiße Johannisbeeren, Litschi, du hast schon gesagt, Muskatblüte, aber auch so ein bisschen Rosenblatt. Und was du immer sagst, Tom, erklär es nochmal.
So ein bisschen was Animalisches, Animierendes in Richtung Fleisch gehend. Also eher so Fleischsaft, Umami, würde man mal sagen. So ein Wohlgeschmack.
Ich glaube, wir haben einen Trend gesetzt. Der letzte Trend war immer salzig. Und ja, wir haben jetzt den Umami-Ton ausgerufen. Das hatten wir ja bei einigen.
Der kommt ja eigentlich aus der asiatischen Küche, der Umami-Ton.
Ja, aber nicht beim Wein.
Stimmt.
So, und Tom, würziger Gaumen, Muskat hast du schon gesagt.
Ja.
Und was ich auch so hatte, es war so was Orientalisches, Orangenblütenwasser.
Ja, ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele von euch schon Orangenblütenwasser probiert haben, aber ich gebe dem René jetzt mal recht.
Es ist ein gängiges Produkt, sag ich mal, in der arabischen
Küche. Stimmt, darf in keinem Haushalt fehlen, Orangenblütenwasser.
Und nicht nur im Badewasser.
Und nicht nur für Desserts. Ja. Also, per se für mich der perfekte Wein für die Terrasse, also auch zum Grillen. Als Apero finde ich ihn sehr schön, zu Salaten oder auch gerne zu gegrillten Fisch- oder Schalentieren. Ganz persönlich könnte ich mir ganz gut vorstellen, gegrillter Langustenschwanz mit einem Hauch Knofi, Butter, Zitrone, ein bisschen Kräuter, knackiger Salat, schöne Vinaigrette und dann nur noch ein warmes Baguette und ich habe Hunger. Manuel, was wäre deine Wahl?
Ja, der gelbe Muscateller, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass es die beiden Welten Fisch, Fleisch miteinander verbindet. Natürlich darf man auch das Gemüse nicht außer Acht lassen, aber es ist tatsächlich kein klassischer Wein, den man nur weiß oder rot trinkt, sondern ein schönes Kalbskotelett mit einer tollen Zwiebelmarmelade, ein bisschen Kapern dazu, ein bisschen Zitrone, aber funktioniert genauso gut zur Jakobsmuschel mit Kerbelrübe und einer schönen Bord Blanc, weil das ist ein sehr runder Wein, der am Anfang sehr floral ist, also sehr blumig ist, aber dann trotzdem sehr nachhaltig ist und einen guten Halt bietet, auch passend zum Essen. Also für mich eine absolute Bereicherung.
Ja, sehe ich auch so die Werte, Tom.
So, ich bin jetzt derjenige, der die Zahlen wieder verkünden darf zum Wochenende. Ja, also Alkohol 11 Volumenprozent, also wunderbar, was den Alkohol betrifft, ein sehr leichter Wein, aber kein Leichtgewicht, das haben wir eben gerade festgestellt. Ja, und geschmacklich ist da ganz schön was dahinter. Restzucker 8 Gramm je Liter, Säure 5,4 Gramm je Liter und ein fantastischer Preis von 7,50 Euro die Flasche.
Mensch, Tom, diese Sendung hat wieder Lust und Appetit auf mehr gemacht. Also ich freue mich jetzt total auf die Grillsaison und noch mehr freue ich mich aber gleich über den Besuch bei Frau Kant.
Wie meinen?
Na Tom, wo gehen wir denn jetzt hin? Mittagspause, die Frau von Herrn Kant, die heißt?
Kantine. Boah, ey, ist der schlecht.
Ja, das ist kein
Wunder. Und vor allem geklaut.
Der ist von dir, du Mensch geworden, Herr Karlauer. Ich schlag dich heute sozusagen mit den eigenen Waffen mal.
Ihr liebe Leute, und ich habe gedacht, die Fastnacht wäre vorbei.
Genug des Wahnsinns. Wir haben noch einen ultimativen Ausgehtipp für euch. Wer das Weingut und die Weine vom Kartäuserhof kennenlernen möchte, der hat am 25. und 26. März Gelegenheit, denn da veranstalten die Hechtsheimer Winzer im Bürgerhaus des Stadtteils wieder ihre Weinprobiertage. Meyers sind natürlich auch mit dabei.
Ja, aber nicht nur die. Das heißt also, ihr könnt euch richtig schön durch Hechtsheimer
Winzer, hatte ich
ja durchprobieren. Ja. So, dann wären wir wieder am Ende, lieber René. Und es heißt, wie immer, nächsten Freitag, 16 Uhr, dann geht es um das Thema, was macht eigentlich eine regionale Gebietsweinwerbung und warum ist sowas wichtig? Das Gute liegt so nahe, sage ich da nur.
Als Rätsel, das ja. Gute liegt so nahe.
Wunderbar. Und wer zwischenzeitlich Fragen und Anregungen loswerden will, Mail an weinmal1@vrm.de. Macht's gut.
Tschüss, macht's gut.